Im Unterschied zum menschlichen Züchter verfolgt und hat die Natur keinen Zweck. Sie ist aber deswegen nicht etwa gesetzlos, wie Kant fürchtete, nur wirken ihre Gesetze ohne schöpferische Absicht, ohne Plan und ohne Ziel. Es überleben einfach die an die jeweilige Umwelt zufälligerweise am besten angepassten Individuen und geben ihre Gene, wie wir heute sagen, an die nächste Generation weiter. Ändert sich die Umwelt, kann das zum Aussterben von Arten führen, mögen diese Arten bis dahin Jahrtausende oder Jahrhunderttausende überlebt haben. Das Lernen hilft in einem solchen Fall nur dem Individuum, in der eigenen Lebenszeit über die Runden zu kommen, nicht aber der Art. Die biologische Anpassung ist keine des Verhaltens, sondern eine durch Selektion. Diese Idee ist so sehr vom blinden Zufall, von Kants trostlosem Ungefähr gezeichnet, dass ihr noch heute viele mit einer Art Selbstüberlistung begegnen, um sie erträglich zu machen. Man bekennt sich zu Darwin, denkt aber wie Lamarck. Jeder beliebige Naturfilm dokumentiert das auf amüsant naive Weise, wenn menschliche Kommentatoren das tierische Fortpflanzungsleben verständlich machen wollen und dabei, über Geschmack lässt sich nicht streiten, auf rote Pavianpopos oder Pfauenräder zu sprechen kommen. Jean-Baptiste Lamarck erklärte die Veränderungen der Lebewesen durch die Weitergabe erworbener und bewährter Eigenschaften an die Nachkommen. Oft zitiertes Standardbeispiel ist die Giraffe, die sich über Jahrtausende nach der Blätterdecke streckte, wobei ihr Hals länger und länger wurde. Das hat Vorteile. Auch die Beine wurden immer länger, was ebenfalls Vorteile hat, aber auch Nachteile. Wegen der langen Beine ist der Hals trotz seiner Länge nie lang genug. Und weil die Giraffen trotz Lamarck das Hinknien nicht gelernt und weiter vererbt haben, müssen sie ihre Vorderbeine spreizen, um mit Hals, Kopf und Maul das Wasser in einem Tümpel zu erreichen. Das sieht nicht nur ungeschickt aus, sondern erschwert es auch, bei Fluchtnot schnell wieder richtig auf die Beine zu kommen. Außerdem fallen die Jungen bei der Geburt aus ihren stehenden Müttern erst einmal 2 Meter in die Tiefe. Die Hörner auf ihrem Kopf kommen aber nicht daher, sie sind angeboren. Lamarcks Erklärung des Artenwandels passt in keinerlei Hinsicht mit der Selektionstheorie zusammen. Dennoch konnte sich selbst Darwin nicht völlig vom lamarckianischen Denken lösen. Hin und wieder räumt er im großen und verwinkelten Bau seiner Theorie auch der Weitervererbung von Gewohnheiten ein Hinterzimmer ein. Paul Valéry erwähnt in seinen Cahiers die Anekdote von einem Jesuiten, der von der Kanzel herab Darwin die Ansicht unterstellte, die Menschen hätten keine Schwänze, weil sie Stühle benutzt hätten. Der Jesuit hätte besser das Beispiel mit den Fischerbooten gewählt. Menschen, die gewöhnlich in Kähnen leben, mögen etwas kürzere Beine haben. So steht es tatsächlich in der Abstammung des Menschen. Die Vorstellung elementarer Sinnlosigkeit in der Natur ist uns sinnbedürftigen Menschen in der Kultur dermaßen zuwider, dass wir einander alle möglichen und etliche unmöglichen Geschichten erzählen, um nur die Kinderfrage des Wieso, Weshalb, Warum nicht unbeantwortet lassen zu müssen. Selbst Forscher, die es eigentlich besser wissen, scheinen ohne Sinnbilder nicht auszukommen. Der Evolutionsbiologe Jared Diamond: Die natürliche Selektion maximiert tendenziell die Zahl der überlebenden Nachkommen, die wiederum selbst Nachwuchs hinterlassen. Die Evolution lässt sich somit als Strategiespiel auffassen, in dem das Individuum gewinnt, dessen Strategie in der größten Nachkommenschaft gipfelt. Es gibt weder ein Spiel, noch eine Strategie, noch ein Ziel. Und das Individuum gewinnt ohnehin nichts, weil seine Anpassungs- und Fortpflanzungserfolge erst jenseits seiner Lebensspanne und der seiner unmittelbaren Nachkommen bemerkbar werden. Aus diesem Grund ist versucht worden, das Strategiespiel vom Individuum auf die Gene zu verlagern. Seit Mitte der 1970er geistert das Selfish Gene, das egoistische Gen, durch die Meinungslandschaft, als ob Gene Gefühle hätten. Dabei war der ribonukleinsaure Egoismus selbst von seinem Erfinder Richard Dawkins nur metaphorisch gemeint, zur Veranschaulichung von Vorgängen, die eben nicht zu sehen und deshalb schwer zu begreifen sind. Die geläufigste darwinistische Phrase ist die vom Survival of the Fittest. Dabei stammt sie gar nicht von Darwin. Sein 1859 publiziertes Hauptwerk trägt im Original den Titel on the origin of species by means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle for life.